Dilla was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Ja, hallo, es ist wieder Donnerstag, das heißt Zeit für eine neue Folge des Sportphysio Talks. In den letzten Jahren ist es immer, wenn es um Verletzungen geht, ist immer mehr jetzt dieses Thema Return to Sport, Back to Sport. Immer wieder kommt das einfach zur Sprache. Viele kennen das auch schon, wenn sie eine Verletzung haben, fragen dann auch danach, wie ist das so mit Return to Sport Testungen? Wann mache ich das? Auch von den Ärzten kommt das oder von den Ärztinnen, Operateuren, Operateuren kommt das immer mehr, dass man einen Back-to-Sport-Test macht. Viele Ärzte machen da sogar bei ihnen in der Ordi dann einen Test, um sich gewisse Dinge anzuschauen. Einerseits auf der klinischen Seite, aber dann auch mit so kleinen Testkits, die man da gut einbauen kann. Finde ich grundsätzlich ein super spannendes Thema und bin auch froh darüber, dass das in den letzten Jahren eigentlich so aufgekommen ist, weil es für mich einfach nicht wegzudenken ist, gerade aus der Sportphysiotherapie. Und ich möchte euch da jetzt heute so ein bisschen einen Überblick darüber geben, wie ich das handhab oder wie ich da mein Return to Sport oder wie auch immer, ich gehe da dann eh noch näher drauf ein, Aufbau und ja, möchte ich da jetzt sozusagen eben in der heutigen Folge ein paar Beispiele, Einblicke und so weiter präsentieren. Gut, also wenn wir von Return to sprechen, dann gibt es da natürlich in jeder Verletzung oder bei jeder Verletzung natürlich gewisse Abschnitte, also einfach das Ganze. Grundsätzlich rennt das Ganze unter dem Deckmantel so ein bisschen Return to Sport. Das ist eigentlich so dieses, ja, das, was die meisten irgendwie verwenden in ihren Protokollen, dass da einfach immer dieses Return to Sport ist. Für mich oder für viele andere auch, muss man da einfach sagen, dass es da eigentlich auch hier eine Untergliederung gibt, wie jetzt in zum Beispiel einer Kreuzbandreha gibt es auch mehrere Phasen und genau so ist es eigentlich auch mit diesen Return to Punkte. Deshalb heißt die Folge jetzt nicht Return to Sport, sondern eigentlich eben dieses Return to und bezieht sich auf mehrere Phasen in der jeweiligen Verletzung. Ich zu meinem Teil teile das Ganze ein in Return to Activity, Return to Run, Return to Sport, Return to Play und Return to Competition. Gibt es auch offizielle oder in der Literatur wird das auch bei vielen so beschrieben. Den Run haben vielleicht nicht alle dabei, ist mir aber auch besonders wichtig, gerade jetzt bei Knieverletzungen, weil das einfach so ein Thema ist. Die meisten Sportarten beinhalten Laufbewegungen. Wenn ich da jetzt zum Beispiel einen Basketballer hernehme, ja, der bewegt sich am Platz, natürlich dieses Run, das kommt viel früher als sein eigentlicher Sport und deshalb fehlt mir da in ein paar Protokollen so dieser Zwischenschritt, dieses zum Laufen halt, ja, weil ich glaube schon, dass das einfach auch so ein riesengroßer Meilenstein ist, den man aber auch überprüfen sollte und den man nicht einfach nur sagen sollte, ja okay, Beispiel Kreuzband, jetzt sind es 3 Monate, jetzt kannst du laufen gehen, ja. Warum diese ganzen Return-to-Sports-Tests? Also grundsätzlich ist es ja wie bei allen Themen in der Physiotherapie und eben auch in der Sportphysiotherapie, dass man sich ja mit gewissen Assessments versichert, ob seine Arbeit auch ankommt, ob das, was man macht, auch für den Patienten oder Patientin, Sportler, Sportlerin auch gut ist oder ob das vielleicht am Ziel ein bisschen vorbeigeht oder ob man da vielleicht noch ein bisschen einen Rückstand hat. Ja? Also einfach, um etwas zu überprüfen. Also das ist so quasi der Grund, weil früher war einfach dieses Zeitbasierte, okay, nach 3 Monaten gehst du laufen, nach 6 Monaten kannst du wieder spielen, beim Beispiel Kreuzbandriss. Und das sind halt so die Dinge, wo sich das auf jeden Fall sehr stark verändert hat und deshalb glaube ich, ist es auch ganz gut, dass es das Ganze gibt. Ja. im Endeffekt überprüfen solche Return-to-Punkte-Punkte-Protokollen ja eigentlich immer so ein bisschen den jeweiligen Status der Rehabilitationsphase, kann man ja fast sagen. Also im Endeffekt sind diese ganzen Protokolle ja dann angepasst an die jeweilige Phase, wo man sich als Physiotherapeut oder Sportphysiotherapeutin überlegt, was sollte der oder die Patientin können mit ihrer Schulter, mit ihrem Knie, mit ihrem Knöchel, mit ihrer Hüfte. Und dann geht man anhand von dem auch und sucht sich dann sozusagen auch Tests aus. Es gibt natürlich für all diese Schritte auch vorgefertigte Protokolle, die meiner Meinung nach sehr gut sind. Ich glaube, es gibt ein paar Protokolle, die decken vielleicht nicht alles ab oder mir persönlich nicht alles ab. Das ist jetzt zum Beispiel, dass so viele Back-to-Sports-Protokolle dann oft gar nicht den Faktor Kraft dabei haben. Da geht es viel, wenn man jetzt so Sprunggelenk oder Knie hernimmt, da geht es einfach immer viel um Springen und Agility, was grundsätzlich Teil davon ist, aber es ist jetzt, wie gesagt, oft einmal der Kraftfaktor, der da fehlt, auch schon bei den früheren Testungen, zum Beispiel beim Laufen oder so, gibt es Return-to-Run-Protokolle, die beinhalten jetzt keine Krafttestung und braucht vielleicht in der Phase noch keine Maximalkrafttestung, aber ich denke, so eine Kraftausdauertestung in der Phase ist da auf jeden Fall schon wichtig und ein guter Richtwert, um zu sehen, auch wo steht man. Genau. Wie sollten die durchgeführt werden? Also ich glaube, das kommt auch immer darauf an, was für Möglichkeiten habe ich in meiner Praxis oder in meinem Verein, was steht mir für Equipment zur Verfügung. Aber grundsätzlich habe ich das immer so, dass ich so diese ersten drei, also darunter fällt Return to Activity, Return to Run und Return to Sport, das sind für mich eigentlich alles, ja, die drei kann ich eigentlich gut in der Praxis oder in einem Verein eigentlich auch ganz gut durchführen. Bei den letzten zwei, Return to Play und Return to Competition, sind das definitiv Dinge, die für mich einfach nur am Platz oder in der jeweiligen Sportart, in der jeweiligen Location, ja, sei es das jetzt Basketball, Handball, Fußball, Eishockey, das gehört einfach am Platz oder auf dem jeweiligen Spielort getestet. Das geht meiner Meinung nach in der Praxis dann einfach nicht mehr, weil dieser Transfer der muss stattfinden nach dem Return to Sport. Das sind alles Faktoren, die einfach auf dem Platz überprüft werden müssen. Wie gesagt, in der Praxis dann oft schwierig, außer ich habe jetzt irgendwie Praxisräumlichkeiten, wo ich daneben vielleicht gleich einen Fußballplatz habe. Trotzdem, glaube ich, braucht man da auch in gewisser Weise ein bisschen Gegenspieler, braucht man ein bisschen Einsicht auch im Spiel, vielleicht im Training. Also im Verein-Setting geht das super, weil du da einfach den Spieler auch beobachten kannst, wenn er sich da so langsam ans Mannschaftstraining rantastet. Und das, glaube ich, bringt dir dann einfach auch viel Input, was du dann in dieses Return to Play und später in Folge auch Return to Competition auch ganz gut mit einbeziehen kannst, weil du dann auch von Trainerin ja einfach auch Infos kriegst, okay, wie bewegt sich der Spieler, ist das so wie vorher oder ist da noch irgendwo ein Defizit, sieht man da was, und das kriegst du halt in einer Praxis dann auch nicht mit, weil du bist halt nicht bei jedem, kannst nicht mit jedem Patienten mit am Platz gehen und den beobachten. Das geht dann, wie gesagt, einfach nur auch im Vereinssetting. Genau, grundsätzlich für diese Return to Sports oder wie man es auch immer alles nennt in der Kategorie, es geht ja eigentlich auch darum, einfach das viele Risikofaktoren auszuschließen. Das heißt einfach, dass man schaut, dass eben nicht so wie früher Zeit passiert, sondern dass man wirklich versucht, die Risiko für eine Wiederverletzung einfach zu minimieren, dieses Risiko. Und das ist eigentlich der super positive Effekt von diesen ganzen Testungen. Und zum Glück gibt es die, zum Glück hat sich da jemand Gedanken drüber gemacht, dass man das auch einfach mehr einbezieht und dass das eigentlich mittlerweile dass das eigentlich fast dazugehört. Ich weiß auch, ein paar Fachhochschulen ist das auch Teil der Ausbildung auch schon, so Return to Sport Vorträge oder Vorlesungen, was ich einfach richtig gutes, positives Signal in die richtige Richtung für mich finde, weil es muss ja nicht nur der Leistungssportler sein, es ist ja auch für ja, den, wenn ich wieder einen Halbmarathon laufen will, brauche ich auch gewisse Return to Run, Return to Sport Fähigkeiten. Und das ist schon wichtig, wenn das auch in der Grundausbildung da auch mitkommt, weil da im Endeffekt dann alle profitieren. Es gibt ja in allen anderen Sparten, sei es in der Neurologie, auch unzählige Assessments, die man lernt, die man mitbekommt. Und ich denke, das sollte auch gerade auf dem Sektor auf jeden Fall das integriert werden in das Grundstudium auf den Fachhochschulen. Das macht definitiv Sinn. Genau, also grundsätzlich Risikominimierung sehen, spricht die Therapie an, kann ich in die nächste Phase gehen. Für all das sind diese Return to Activity Run und so weiter einfach auch da und auch wichtig und sollten daher Teil auf jeden Fall in der Arbeit sein oder in einer Reha-Planung und in einem Reha-Prozess und das auch so kommunizieren mit dem Sportler und der Sportlerin, wann was ungefähr ansteht. Natürlich ist es alles sehr individuell, aber grundsätzlich, da komme ich jetzt auch gleich zum nächsten Punkt, bevor ich dann auf die jeweiligen Sachen auch dann noch eingehe, wie ich das so handhabe. Ich finde gerade bei diesen Return-to-Sport-Testungen und alles, was da sozusagen dazugehört, ist es die Individualität der jeweiligen Verletzung, die Individualität der jeweiligen Sportart und die Individualität des jeweiligen Sportler oder Sportlerin. Und all diese Faktoren sind halt wichtig für so eine Return-to-Sport-Testung. Jetzt ist das natürlich so, dass das halt natürlich, da gibt es bestimmte Nachbehandlungsprotokolle, die sozusagen ja, sich Leute überlegt haben, die natürlich einfach auf meistens sehr auf Verletzungen abgezielt sind, sei es jetzt ein Kreuzband, eine Schulterverletzung, eine Sprunggelenksverletzung, also da geht es halt wirklich um das, aber da geht es jetzt nicht um eine Differenzierung zwischen Fußball, zwischen Eishockey, zwischen Beachvolleyball, zwischen Laufen, sondern das ist halt einfach so, der ist das und das und dies muss sozusagen erfüllt oder sollte erfüllt werden. Das ist in dem Test dafür auch dabei. Ich denke, dass es auch da Unterschiede gibt. Ich finde es aber super, dass es da so einheitliche Nachbehandlungsschemata gibt. Für die Praxis selber, denke ich, sollte man das aber auch dann noch ein bisschen individueller machen, das Ganze. Also sprich anhand einer Sportartanalyse, dass man da einfach sagt, ja, im Fußball brauche ich das, im Volleyball brauche ich das, im Eishockey brauche ich das. Dass man sich selber einfach auch diese Arbeit macht. Man macht das ja in der Regel einfach einmal so, für, was weiß ich, 2-3 Sportarten und das kann man ja dann eh immer aus der Schublade wiederholen. Aber unterm Strich ist es, glaube ich, wichtig, dass man das auch so ein bisschen berücksichtigt bei den Ganzen. Also einerseits die Sportartanalyse. Also wenn man jetzt zum Beispiel in einem Verein arbeitet, dann ist das natürlich einfach, weil dann habe ich einfach nur die gleichen Sportler, die gleiche Sportart und dann kann ich natürlich einfach sagen, okay, passt, ich stelle mir da mal ein Protokoll zusammen, vielleicht in Zusammenarbeit mit dem Reha-Trainer, mit dem Sportwissenschaftler oder Sportwissenschaftlerin, dass ich da mir einfach ein Protokoll zusammenlege, was gerade für den Sport, wo ich Betreuer bin, einfach auch hilft oder die motorischen Grundeigenschaften, sagen wir es mal so, abdeckt, die in dieser Sportart auch benötigt werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn man das Ganze individualisieren möchte, dann ist das noch das, was in diesen ganzen Protokollen vielleicht auch ein bisschen fehlt, diese Individualisierung. Aber ich glaube, das wird das Ganze einfach auch zu sehr aufblasen. Das muss eher jeder dann für sich selber machen. Also wie gesagt, Sportartanalyse, was für mich auch noch dazu kommt, sind natürlich persönliche Erfahrungen, wenn ich der Meinung bin, ich will, dass der den und den Sprungtest macht, auch wenn der Sprungtest vielleicht jetzt in der Literatur nicht als super aussagekräftig dasteht, aber ich einfach sage, okay, ich hätte gern, dass er den auch dabei hat, dann ja einfach dazu einbauen und für sich selber so ein Protokoll zusammenstellen. Und ich glaube, dann mit der Zeit wächst das, mit der Zeit wird sich das weiterentwickeln, mit der Zeit sagt man dann vielleicht, ah, okay, das brauche ich doch nicht so, das streiche ich wieder raus. Aber ich glaube, es macht doch Sinn, wenn man wirklich mit Sportlern und Sportlerinnen arbeitet, sich dafür seine Arbeit einfach auch, ja, einfach einen stetigen Prozess, sich weiterzuentwickeln. Und natürlich am Anfang, wenn man noch nicht die Erfahrung hat und nicht die Patienten, dann macht es natürlich Sinn, einfach vielleicht sich so Nachbehandlungsschema das auch herzunehmen für Return-to-Sport-Testungen, wann, wie und was, aber trotzdem auch immer wieder eigene Gedanken machen und einfach schauen, okay, wie kann ich das vielleicht das Ganze auch noch verbessern oder für mich individueller anpassen an den jeweiligen Sport, in dem ich meinen verletzten Sportler oder Sportlerin noch habe. Also das war jetzt so mal so grundsätzlich von der Einleitung, wie ich das Thema sehe, für was es eigentlich wichtig ist, für was ist es da, wie soll es stattfinden in den jeweiligen Phasen, ja. Das jetzt einmal so von dem her. Jetzt möchte ich so ein bisschen auf diese jeweiligen Schritte oder Phasen auch eingehen, die da für mich sind. Also grundsätzlich startet es für mich persönlich immer, wenn ich jetzt, egal welchen Patienten oder Patientin, egal welche Verletzung, es gibt für mich immer so eine Return-to-Activity-Phase. Das sind so meine, da habe ich meine Tests. Da geht es natürlich viel jetzt einfach nur um Activity, bedeutet für mich da einfach wieder in den Alltag reinzukommen. Das heißt Beweglichkeit, dass diese ganzen Entzündungsparameter weg sind, dass man einfach bereit ist für Aktivität, wo das Knie nicht gleich wieder aufgeht, wo die Schulter nicht gleich wieder schmerzt, wo der Knöchel nicht gleich wieder ja auch eine Schwellung macht. Ja. Sondern da geht es wirklich einmal darum, rauszufinden, wenn wir es jetzt vom muskulären System zum Beispiel hergeben, hat da schon eine Reaktivierung stattgefunden von Scapula-Setting? Kann ich das wieder ansteuern gut? Kann ich wieder meinen Quadrizeps gut aktivieren? Ist da ein Leg-Sign da? Kann ich den halten? Kann ich den nicht halten? Das fällt für mich da in die Return-to-Activity-Sache. Die ganze Gangschulung, ist der Gang schon gut? Weil das natürlich für die nächste Phase dann auch wichtig ist, weil wenn das noch nicht gut ist, kann ich das in der nächsten Phase einfach punktuell dann auch abtrainieren. Wie schaut es von der Koordination aus? Wie ist das generell, dass diese Sensomotorik, wie ist das Gefühl für das verletzte Bein, für die verletzte Schulter da, wie geht das im Alltag um, ja, wie ist die Wundheilung generell fortgeschritten, wie schaut das aus, sind die Narben gut, ist die Beweglichkeit da, wie schaut das generell aus in dem Operationsgebiet oder in dem Verletzungsgebiet, ja, tut sich da was. Vom Zeitraum her ist das für mich jetzt natürlich von Verletzung zu Verletzung komplett unterschiedlich. Bei einem Supinationstrauma ist das natürlich viel kürzer als jetzt bei einer Meniskusnaht mit Kreuzband zum Beispiel, ja, dann dauert das natürlich länger. Aber unterm Strich kann man ja immer sagen, so ab 6 Wochen ist dann meistens immer so, dass man mal sagt, ist natürlich auch, gibt es auch noch Ausnahmen, ja, aber so ungefähr nach 6 Wochen kann man ja dann sagen, okay, jetzt kannst du wieder voll belasten, jetzt kannst du das und da geht es eigentlich dann darum, dass man sich das auch für so eine Art Return-to-Activity-Protokoll auch hernimmt, dass da jetzt vielleicht noch kein, weiß ich nicht, Y-Balance-Test eine Rolle spielt oder irgendein Sprungtest, das ist eh klar, sondern da geht es mir wirklich primär darum, dass der oder die Sportlerin einfach auch wieder in den Alltag reinkommt, dass man einfach die Aktivität ankurbeln kann mit Übungen und so weiter und so fort, dass die Wundheilung gut ist, dass das Knie sich gut präsentiert, dass die Schulter sich gut präsentiert, dass die Beweglichkeit gut ist. Also das fällt für mich alles in dieses Return to Activity rein. Und das eben vom Zeitraum her, es ist unterschiedlich von der Ding, aber es geht da einfach primär um diese Basisfunktionen, kann man fast sagen, weil die müssen ja auch beim Sportler oder Sportlerin gut hergestellt sein, damit da einfach auch die nächsten Phasen dann einfach richtig gut verlaufen sozusagen. Genau, wenn man dann da sozusagen seine Testungen hat, man kann sich da ein Punktesystem zurechtlegen, man kann sich da Prozente zurechtlegen, natürlich hilft immer dieser Lymph Symmetry Index, dass man mit dem arbeitet, ja, also man kann da auch, was das betrifft, auch natürlich vorgefertigte Protokolle hernehmen. Denke aber gerade diese Phase, da kann man sich wirklich schnell was erstellen zu jeweiligen Verletzungsprotokollen, weil man einfach ja weiß, gewisse Dinge sind am Anfang einfach wichtig. Das hat jetzt dann auch gar nicht jetzt so viel mit Sportartanalyse und so weiter zu tun, sondern da geht es wirklich um diese Basisfunktionen, dass die wieder passen und dass die wieder hergestellt sind. Und vielleicht sieht man dann auch, wo man vielleicht in Zukunft etwas vielleicht noch mehr machen kann, wenn man bei 3, 4 Patienten oder Patientinnen sieht, okay, der Faktor ist noch sehr schlecht oder noch nicht so, da ist noch Kapazität nach oben da, dass ich vielleicht an mir selber überlege, okay, was könnte ich da in der ersten Phase vielleicht doch noch dazu machen, dass ich da vielleicht eine bessere Reaktivierung vom Quadrizep habe, dass ich eine bessere Gangschulung habe, dass ich eine bessere Scapula-Koordination habe. Ja, all diese Dinge, dass man sich da einfach auch selber immer wieder evaluiert, ich denke, das macht doch Sinn. Die zweite Phase ist für mich dann so diese Return-to-Run-Überprüfung. Wenn man es jetzt, also das ist natürlich jetzt eher für untere Extremität, man muss natürlich generell sagen, dass diese ganzen Return-to-Sport-Protokolle, Back-to-Sport sehr untere Extremität-lastig sind. Oberextremität gibt es da noch nicht so viel, für Wirbelsäule auch nicht. Das heißt, das ist einfach dem geschuldet, weil einfach im Sport natürlich die Verletzungen an der unteren Extremität in den großen Sportarten, sei das jetzt Fußball, Basketball, Eishockey, Handball und so weiter und so fort, die halt wirklich von vielen Leuten auch betrieben werden, Skifahren, ja, dass da einfach meistens die untere Extremität natürlich am häufigsten ist. Ich habe jetzt keine Prozente, aber ich glaube, das kann sich ja jeder selber auch überlegen, dass das der Grund dafür ist, warum es einfach für die Unterextremität einfach viel, viel mehr solche Protokolle auch gibt. Was aber auch wieder ein Anreiz ist für Leute, die einfach viel mit Oberextremität, Wirbelsäule zu tun haben, hier vielleicht einfach auch sich was zu überlegen, Protokolle zu entwickeln. Ich bin mir sicher, da kann man gute Vorreiter sein. Natürlich gibt es schon ein paar, aber vielleicht kann man das Ganze noch individualisieren, weiterentwickeln. Wie sich sehr in der unteren Extremität grundsätzlich auch getan hat. Wenn man das jetzt hernimmt, also wie gesagt, bei Verletzungen der unteren Extremität habe ich da einfach noch so einen Return to Run dabei. Ich finde es aber generell auch für Schulterverletzungen auch nicht ganz schlecht, wenn man so einen Return to Run Test macht. Natürlich muss der ganz anders ausschauen, aber ja, die Schulter ist trotzdem beim Laufen ein bewegendes Gelenk. Das heißt, das kann da auch zu Reizen kommen, wenn man das vielleicht auch nicht so überprüft. Muss man natürlich individuell dann anstimmen, wie man das macht. Ja. Aber natürlich sollte ein, für mich da zum Beispiel bei einer Schulterverletzung, sollte der trotzdem auch oder die eine gute Kontrolle über eine Sprunglandung haben, weil ja, wenn da einfach was ist und sie muss dann stützen, dann kann sie auch wieder auf der betroffenen Schulter landen. Das ist dann natürlich nicht das, was man will. Man überprüft diese Landung jetzt dann vielleicht noch nicht gleich bei der Schulter, also bei dem Return to Run für die Schulter, aber trotzdem einfach, dass man diese Sicherheit hat, zu wissen, okay, ich springe da jetzt rüber und falle da nicht gleich hin und gefährde meine operierte Schulter vielleicht. Ja. Das einfach jetzt so Dinge, aber wie gesagt, das ist einfach alles sehr individuell. Aber grundsätzlich Return to Run beinhaltet dann bei mir einfach wirklich so diese erste Testung von wirklich Koordination, von Stabilität, von Kraft, von Sprüngen. Das ist ja ganz wichtig, weil im Endeffekt Laufen ist ja nichts anderes als Springen. Das ist oft mal noch immer so ein Kommunikationsfehler oft, dass man sagt, ja, springen darfst du erst nach 6 Monaten, laufen darfst du nach 3 Monaten, ist oft so eine Empfehlung, die man auch hört vom Operateurseite her. Das ist natürlich jetzt, wie gesagt, das sehen wir Physios dann vielleicht ein bisschen anders. Laufen ist nichts anderes, als dass ich die ganze Zeit von links auf rechts springe. Je nach Tempo ist das natürlich weiter oder kürzer. Deshalb meine Empfehlung, bevor ich jemanden laufen schicke, sollte der auf jeden Fall auch schon ein Sprungtraining gehabt haben, sollte der auf jeden Fall eine Sprungüberprüfung gehabt haben, weil das einfach Laufen ist und sollte nicht erst nach 6 Monaten die ersten Sprünge dann noch sein, wenn wir jetzt wirklich von Knieverletzungen auch ausgehen. Auch bei Sprunggelenksverletzungen ist das einfach eine wirklich wichtige Sache. dass ein Return-to-Run-Protokoll einfach auch Sprünge beinhaltet, in welcher Form auch immer. Muss jetzt vielleicht noch kein Single-Leg-Hop sein, es kann vielleicht ein Single-Hop sein, sprich ein Sprung von links auf rechts, so wie das Laufen ja auch ist. Vielleicht auch ein Vertikalsprung, all diese Dinge, dass man das aber einfach schon berücksichtigt und auch so kommuniziert mit den Sportlern und Sportlerinnen, dass das einfach wichtig ist, weil das einfach Laufen sozusagen ist. Ein weiteres ist natürlich Kraft auch schon ein Thema, also sowohl Kraft von Rumpf, Gluteus, also Gesäß, Oberschenkelrückseite, Oberschenkelvorderseite und Unterschenkelmuskulatur sind jetzt gerade bei Verletzungen an der Unterextremität für mich Dinge, die ich da bei diesem Return Run schon abprüfe. Einerseits mit isokinetischen Tests, was auch immer zur Verfügung steht, sei es jetzt ein Isokinet, sei es jetzt mit einem Handmanometer, das zu messen, diesen Microfat gibt es da ja, der da sehr gut ist dafür auch. Einfach isometrische Kraft überprüfen, isokinetische Kraft überprüfen von all den erwähnten Muskelgruppen, aber auch eben diese funktionelle Kraft überprüfen im Sinne von Kniebeugen. Hier gehe ich dann eher mehr auf Kraftausdauer. Überprüfung, also wie lange schafft das der oder die das durchzuführen, eben bieten sich Single-Leg-Squats sehr gut an, bieten sich Wadenheber sehr gut an, bieten sich Bridging-Varianten sehr gut an oder Hip-Thrust-Varianten für Gesäß, Oberschenkel, Rückseite. Das sind da einfach Punkte, die man da einfach gut anhalten kann. Weiters natürlich die Kontrolle der Beinachse ist bei dem Return to Run sehr wichtig auch. Wie macht ein Step-Up zum Beispiel? Wie schaut es im Y-Balance-Test aus? Wie schaut das Ganze aus im Sprung, also in einer Landung? Wie funktioniert das von der Kontrolle von dem her? Genau, Beweglichkeitsüberprüfungen werden da nochmal durchgeführt, wenn es vielleicht in der ersten Return-to-Activity-Phase, oft ja kann man dann auch nicht die volle Beweglichkeit, wenn da jetzt 6 Wochen eine Schiene oben hat, ist, dann ist man da vielleicht noch nicht gleich bei 130, 140 in der Beugung, in der Streckung, dass das einfach noch einmal überprüft wird bei diesem Return-to-Run. Man braucht ja gewisse Beweglichkeit im Knie auch, dass das ein Lauf noch wird, also spricht man meistens schon von 125 bis 130 Grad sollten wir auf jeden Fall beim Laufen haben. Streckung natürlich auch. Ist eine Schwellung da? Sind Schmerzen da? All diese Dinge werden überprüfe ich in diesem Return to Run einfach noch einmal, auch wenn das jetzt vielleicht im Return to Activity noch nicht der Fall war, dass man sagt, dass da Schmerzen da waren oder auch vielleicht gar keine Schwellung mehr, aber man hat ja in der Phase jetzt dann einfach überprüft oder hat das Training gesteigert, die Reha, und deshalb einfach auch da wieder diese Basisfunktionen überprüfen im Sinne von Schwellung, Schmerz, Beweglichkeit, einfach auch da ein ganz wichtiger Faktor. Dann eben die Kraftkomponente, sowohl jetzt funktionelle Kraft, aber auch jetzt Kraftmessung mit Isokineten. Weiters dann natürlich auch Beinachse, eben wie erwähnt, und Sprünge sind da einfach auch ein großes Thema dann schon, was da dazugehört. Das sind so für mich diese Faktoren für Return to Run. Also das ist vielleicht dann auch noch sehr einheitlich, weil ja, das sind wir schon noch bei allen Sportarten sehr ähnlich, was da jemand können muss oder können sollte, um wieder da jetzt in diesen Return to Run einzusteigen auch. Genau, also das wäre jetzt so dieser zweite Punkt bei dem Ganzen, dieses Return to Run, der mir einfach wichtig ist, gerade bei Verletzungen der unteren Extremität. Dann, wenn genau vom Zeit her, ich würde jetzt mal sagen, so um die 3 Monate herum plus ein paar Wochen. Man weiß ja nie, wie die Reha jetzt dann verläuft. Vielleicht ist jemand krank, vielleicht spricht etwas nicht so gut an, vielleicht braucht bei dem einen der Muskel ein bisschen länger, die Beinachse ein bisschen länger, die Beweglichkeit ein bisschen länger. Ja, das sind natürlich jetzt alles Faktoren, aber ich sage jetzt mal so, 3., 4. Monat bei Knieverletzungen ist der Return to Run, das ist ein ganz gutes Thema. Bei Sprunggelenksverletzungen sind wir da natürlich deutlich früher dran, je nach Schweregrad. Wenn das jetzt ein klassisches Supinationstrauma war, ist es ja auch oft so, dass man da, wenn man da wirklich von Anfang an gut arbeitet, dass man dann vielleicht oft wirklich erst am Ende oder nach 6 Wochen dann einmal so einen Return to oder nach ja, 3-4 Wochen vielleicht den Return to Run macht und da einfach Elemente auch des Return to Activities mit reinnimmt und dann oft so nach 6-8 Wochen dann auch oft schon den Return to Sport dann macht. Also wie gesagt, das ist natürlich individuell bei jeder Verletzung. Genau, also das sind jetzt so die Punkte Return to Run. Der nächste Step und eigentlich so für mich der letzte Step, der eigentlich in diesen sportphysiotherapeutischen oder physiotherapeutischen Sektor fällt, wo ich ganz alleine meine Entscheidungen oder ganz alleine treffe ich sie eh nicht. Das sollte eh meine multidisziplinäre Zusammenarbeit sein, in Rücksprache mit dem Arzt, in Rücksprache mit dem Sportler, Sportlerin, in Rücksprache, wenn du im Vereinssetting bist, mit dem Reha-Trainer, Reha-Trainerin, Spovi, dass das einfach auch passt. Aber da sind für mich wirklich noch so die Dinge, okay, da hat der Physio das ein richtig gutes Auge dafür. Ich weiß, dass in Deutschland das oft ein bisschen anders ist. Da macht der Physio oft eher so mal wirklich nur die erste Phase und dann switcht der Sportler oder die Sportlerin gleich zum Reha-Trainer, der ja in den meisten Folgen auch ein Physiotherapeut ist mit einer Aufschulung und zieht dann das Reha-Programm eigentlich durch. Und dann in späterer Folge kommt er dann zum Athletiktrainer. Das ist natürlich dann immer individuell unterschiedlich bei jedem Verein. In Österreich ist das noch deutlich anders. Da gibt es oft diesen Reha-Trainer gar nicht, sondern da zieht wirklich der Sportphysio dann die ganze Reha durch, bis der Sportler, die Sportlerin dann eben am Platz kommt, wo er dann mit Athletiktrainer, Sportwissenschaftler dann einfach auch noch intensiver am Platz arbeitet. Genau. Return to Sport, also wie gesagt, sind jetzt für mich noch eben Teile dabei, die schon sehr sportphysiotherapeutisch lastig sind. Das heißt, ich überprüfe hier auch noch einmal wirklich so diese Basisuntersuchungen weiter. Wie schaut es also einfach Beweglichkeit wieder? Schau mir an, gibt es noch Schwellungen, Schmerz? Ja, einfach natürlich viel weniger das Ganze von den Parametern her, als wir am Anfang noch. Aber einfach ein kurzer Check, was sagt die Beweglichkeit? Weil es so quasi so ungefähr nach Test, also von der Zeit her, so nach 6-7 Monaten wahrscheinlich ist in dem Fall. Und dass man da sich sozusagen wirklich so diese letzte Überprüfung im Praxissetting dann so ein bisschen auch durchführt. Da fällt das trotzdem noch drunter, dass man diese Basis auch überprüft. Genau, dann in weiterer Folge ist für mich in der Phase natürlich sehr einen hohen Anteil einfach die Kraft. Quadrizepskraft, Hamstringkraft, Wade, ja, Gesäß, Rumpf. Das sind einfach da die Dinge, die müssen da auf einem guten Level sein. Da sprechen wir dann wirklich von Maximalkrafttestungen. Das ist das zum Beispiel, wo ich sage, da gibt es ein paar Testprotokolle, die beinhalten da einfach wirklich auch nur mehr Sprungtests, gar keine Krafttests. Ich finde da gibt es zum Beispiel dieses ACL Melbourne Protokoll, der hat zum Beispiel auch Kraft dabei in dem letzten Abschnitt und das finde ich sehr gut, weil die beschreiben das zum Beispiel mit 1,8-fache des Körpergewichts muss man bei einem Squat schaffen oder muss man bei einer Beinpresse schaffen oder müssen, sollte man. Und das habe ich für mich auch sehr stark übernommen, weil ich das einfach sehr, sehr wichtig finde. Quadrizepskraft, natürlich auch alles, was mit Umfangmessung zu tun hat, also wirklich sowohl die quantitativen als auch die qualitativen Parameter von der Kraft da wirklich messen. Einfach auch schauen, wirklich, wie gesagt, Maximalkraft, aber auch noch Kraftausdauerkomponenten dabei haben. Dann ist ganz wichtig einfach auch, wie gesagt, dass man da diesen Lymph Symmetry Index herstellt. Ja, wie viel schafft der nicht operierte? Im Gegensatz zum Operierten, ja, dass man da einfach wirklich mit diesem Lymph Symmetry Index da auch gut arbeitet, dass diese, ich persönlich sage immer 95%, das heißt das jetzt an der Schulter oder auch an der unteren Extremität, ja, dass man da einfach einen Unterschied nur mehr hat von 95%. Ein paar Protokolle sagen 90%, ich sage für mich 95%, weil ich einfach dieses Risiko einfach noch einmal versuchen will zu minimieren und deshalb bin ich da vielleicht sogar ein bisschen, ich sage mal, ein bisschen strenger und sage dann vielleicht der Bahn, hey, ist vielleicht noch nicht so weit, müssen wir vielleicht noch 2-3 Wochen noch ein bisschen intensiver das trainieren, damit es dann wirklich am Platz in Richtung 100% geht. Das ist mir da einfach so ein wichtiger Punkt auch und finde ich einfach auch ganz gut, das so zu integrieren, das Ganze. Ja, also wie gesagt, das jetzt grundsätzlich von der Kraftseite her. Also wirklich da sich holen, was geht an Werten, damit man da einfach auch sieht, okay, wie schaut es noch aus, wo ist noch Potenzial da. Als nächstes, was da auch noch natürlich reinfällt, ist viele funktionelle Testungen im Sinne von Sprüngen, im Sinne von, also da fällt dann wirklich bei mir auch dann schon Triple Hop, Crossover Hop auch drunter. Natürlich auch immer angepasst. Ich muss das jetzt nicht durchziehen, nur weil ich sage, okay, das muss da gemacht werden, alles. Natürlich auch anpassen, gab es eben in der Reha irgendwie kurze Unterbrechungen und ich konnte da vielleicht zum Beispiel seitliche Bewegungen jetzt noch nicht so abtesten. Aber grundsätzlich so als Ding, ich habe da auch mein Protokoll und oft ist so, dass ich dann im 6. Monat sozusagen dann den Großteil dieses Protokolls abteste. Wenn ich dann aber merke, in der Reha waren vielleicht jetzt so diese seitlichen Bewegungen, das hat sich vielleicht ein bisschen nach hinten verzögert, dann mache ich da auf erst zum Beispiel im 7. Monat dann diese ganzen seitlichen Testungen mit Crossover-Hops und seitliche Rotationssprünge und so weiter. Also das passe ich dann einfach auch noch individuell an und sage jetzt nicht, okay, wir müssen da heute alles durchziehen, wenn vielleicht die Reha dann nicht so verlaufen war. Also das meine ich einfach mit dieser Individualität, dass man sich da einfach hernimmt und einfach schaut, dass man ja einfach das an den Sportler oder Sportlerin anpasst. Wie war die Reha? Jeder hat unterschiedliche Voraussetzungen. Der eine muss vielleicht 40 Stunden nebenbei arbeiten, der andere kann sich voll auf die Reha konzentrieren. Da wird wahrscheinlich in diesen Return to Sport Test mehr vielleicht auch grün aufleuchten sozusagen. Das sind eigentlich jetzt so die Dinge, diese Hinweise, die man da eigentlich nur geben kann. Also nicht versuchen, das so durchzuziehen auf Muss, ja, sondern wirklich zu schauen, okay, so verlief die Reha, so ist es. Natürlich habe ich auch immer wieder in der Praxis, dass Leute zu mir kommen und sagen, ja, ich bin jetzt 7 Monate Kreuzband-Post-OP, ich würde gerne so einen Return-to-Sport-Test machen. Ja. Und dann mache ich natürlich auch alle Punkte und einfach zu sehen, okay, weil da weiß ich jetzt nicht, wie das verlief, da kann ich nur vor einem Anamnesegespräch das sozusagen ein bisschen rausfiltern, was hat der oder die gemacht, wenn die sagt, sie hat nur mit Bodyweight trainiert, dann wird das wahrscheinlich die Krafttestung mit einem Squat 1,8-fache des Körpergewichts vermutlich eine große Challenge werden, die vielleicht nicht erfüllt wird und vielleicht auch nicht die Qualität der Ausführung dann passt und es eher zu einer schrecklichen Kniebeuge kommt oder wie auch immer halt, ja, und das würde man dann natürlich im Zuge eines Gespräches dann auch abändern und dann muss man das natürlich auch anpassen, aber im Grunde sind das so die Dinge, dass man da einfach bei dem einfach bei allen Bereichen einfach gut noch individuell reagieren kann, vor allem wenn man die Reha selber auch mit dem oder der Sportlerin durchgeführt hat. Genau, also wie gesagt, ganzen Parameter, Basics, Kraft, funktionelle Testung, also wo Sprünge und so weiter drunter fallen, das sind eigentlich so, dass du diese, wie gesagt, die ganzen grundmotorischen Eigenschaften, ja, ganze Agility ist für mich dann oft schon in der nächsten Phase ein bisschen, weil da braucht man dann einfach auch die Räumlichkeiten dafür, dass man einen T-Test machen kann, ja, oder einen Run zwischen Hütchen und so weiter. Das kann man in Praxen oft dann gar nicht machen, wenn da einfach der Raum nicht da ist und das, ja, muss man dann einfach auch so kommunizieren. Wie gesagt, entweder man geht da wirklich hat da einfach eine Möglichkeit, dass man einen Fußballplatz oder einen Sportplatz, Basketballplatz einfach zur Verfügung hat, dann kann man das natürlich dort, diese Tests auch alle super machen. Ansonsten sind das dann eher Tests, die für mich dann auch in der nächsten Phase dann einfach auch sind und da geht es auch viel um Kommunikation mit Athletiktrainer, Reha-Trainer, Sportwissenschaft, aber da gehe ich dann in den nächsten 2 Phasen dann eher auch noch ein. Genau, grundsätzlich sind das eben so diese Punkte, die da in diesem Return to Sport abgeprüft werden. Also kurz nochmal zusammenfassen, die Basisfunktionen noch einmal überprüfen. Kraft ist da ganz wichtig, Sprünge sind da ganz wichtig, sensomotorisch, das haben wir jetzt gar nicht so erwähnt, aber alles das, was da einfach auch drunter fällt, dieses neuromuskuläre System, ich glaube, da ist einfach noch viel, viel Aufholbedarf da, wie man auf diesen neurologischen Sektor jetzt zum Beispiel ein Kreuzband noch besser überprüfen kann, ob das stabil ist, ob diese Verbindungen hergestellt sind zwischen Cortex und einfach dieser motorische Cortex, wie das wieder integriert wird in das System, ist natürlich Kreuzband ein ganz spannendes Thema auch, was das betrifft, aber eben auch, wie kann ich es an der Schulter, wie ist meine Kontrolle darüber, das ist da einfach auch ein ganz wichtiger Punkt in dieser letzten Phase auch. Was noch wichtig ist, ist so diese psychologische Überprüfung. Wenn man in einem Vereinssetting ist, hat man da vielleicht auch einen Mentaltrainer, mit dem man darüber sprechen kann. Oder der da den Sportler oder die Sportlerin einfach während dem ganzen Reha-Prozess eh schon begleitet. Oder es ist eben wirklich so eine, es gibt so psychologische Fragebogen, die ich dann auch immer wieder meinen Patienten und Patientinnen schickt als PDF, die füllen das dann aus, dann kann man das mit so einem Sheet sozusagen zusammenfassen und dann kommt unten quasi auch ein Prozentsatz raus, der sagt, okay, Sportler oder Sportlerin fühlt sich jetzt einfach anhand der Aussagen noch nicht so, dass er oder sie da jetzt schon sich mehr zutraut und das muss man natürlich auch berücksichtigen und dann versuchen hier auch Lösungen zu finden, wie kann ich daran arbeiten, wie kann ich dem Sportler oder der Sportlerin einfach die Sicherheit geben, dass sie eh gut beformt, dass die Werte passen und dafür sind solche Return-to-Sports-Tests ja auch da, dass man einfach jemanden sagt, hey, schau, deine Werte sind richtig gut, dein Knie ist stabil, deine Schulter ist stabil, du hast gute Kraftwerte, du hast eine richtig gute Beweglichkeit, ja, auch die sensomotorische Ansteuerung, das passt richtig gut, ja, deine Schnelligkeit-Tests, plyometrischen Tests oder deine Schnelligkeitskomponente ist da auch gut da schon für die Phase, ja, natürlich baut sich das dann noch später alles am Platz aus, aber dafür dienen sie die Tests natürlich auch, dass man dem Sportler, der Sportlerin einfach die Sicherheit auch gibt, dass man da auf einem richtig guten Weg auch ist und dass es passt. Und natürlich diese hundertprozentige gibt es nie Garantie, dass nicht wieder was passiert. Aber ich denke, dafür sind diese Return-to-Testungen eigentlich sehr gut, weil man einfach diese Sicherheit dem oder der Sportlerin einfach auch geben kann und nicht nur einfach sagen so, ja, ich glaube, das passt schon, sondern einfach anhand von Tests sagt, schau, die Tests sagen, du bist genauso gut wie da auf der anderen Seite. Du bist im Vergleich mit anderen in deinem Alter, in deiner Sportart, in deiner Aktivität genau gleich, also oder sogar besser, ja, also es ist sehr gut alles und das, ja, dass man hier einfach dem Sportler, der Sportlerin einfach die Sicherheit auch wieder gibt, dass es gut für die nächste Phase vorbereitet ist. Die nächste Phase ist dann sozusagen dieses Return to Play. Also da geht es wirklich darum, dass man in seine Sportart wieder einsteigt. Sei es das jetzt eben von Eishockey bis über, von mir ist auch Tennis, ja, einfach, dass man da wieder reinkommt und einfach wieder wirklich um Punkte spielt, im Mannschaftstraining dabei ist, integriert wird in das Mannschaftstraining, dass man sich hier die Sicherheit einfach holt. Da geht es einfach aber viel auch drum, deshalb sage ich immer, da fängt für mich dann einfach so diese Kommunikation auch an mit Reha-Trainern, Athletiktrainern, Sportwissenschaftlern, weil hier natürlich der Switch am Platz ist und da bist du nicht mehr so oft im Physio-Behandlung, ja, sondern da geht es wirklich darum, hey, jetzt geht es wieder um die Sache, jetzt geht es um deinen Sport und da muss einfach eine gute Zusammenarbeit sein. Ich weiß, dass das im Amateursetting oft nicht geht, weil da einfach keine Kapazität da ist, dass da auch noch ein Athletiktrainer da ist. Im Vereinssetting ist es natürlich richtig gut, dass man da den Übergang überwacht und auch richtig gut steuert. Aber wie gesagt, bei der Return-to-Play-Testung geht es dann wirklich darum, um diese an die 100% ran, dass man wirklich schaut mit den ganzen Agility-Tests, die man da am Platz machen kann, Sprint-Tests, Stop-and-Go-Tests und so weiter und so fort. Wie gesagt, da sind wir als Sportphysios natürlich nicht mehr meiner Meinung nach so präsent. gerade wenn man jetzt in der Praxis arbeitet, das ist dann einfach schwer umzusetzen. Das heißt, das ist oft dann einmal so ein bisschen ein, natürlich ist sich da der Sportler, die Sportlerin einfach ein bisschen selbst überlassen. Ja. Natürlich immer mit der Rückhalt oder immer mit der Info, dass du eh da bist und dass man fragen kann, Infos und so weiter und so fort. Natürlich ist es super, wenn man das mit dem Sportler oder Sportlerin einfach auch individuell durchgehen kann am Platz, aber jeder, der selbstständig arbeitet, weiß, dass das nicht ganz so einfach ist, da jeden Sportler oder Sportlerin einfach auch eben am Feld dann zu betreuen. Das heißt, hier hört meiner Meinung nach so ein bisschen diese sportphysiotherapeutische Begleitung, Behandlung, Testungen auf, weil das schon sehr athletiktrainerlastig ist oder Trainerin. Und dafür haben die ihre Kompetenz, dafür arbeitet man eben hier mit solchen Leuten zusammen. Das ist ja im Endeffekt genau nichts anderes, als der Arzt oder die Ärztin macht die OP und sagt dann, okay, jetzt geht's zum Physio und da verbringst die meiste Zeit und der macht dich wieder back to sport, der macht dich wieder, dass du wieder fit bist. Meine Arbeit ist sozusagen getan. Ich kontrolliere dich schon immer wieder nach aus Operateursicht, ob da alles passt. Und genauso ist jetzt dann in diesen nächsten Phasen, dass ich als Physio, okay, meine wirkliche Arbeit ist getan, du bist gesund, du bist fit. Jetzt geht es einfach darum, dass der Athletikcoach oder der Sportwissenschaftler dich zu 100% an die Sportart dann einfach noch ranbringt. Und ich begleite dich schon, ich checke schon auch immer wieder nach, wie fühlt sich das Knie an mit den Belastungen und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen ist da bei uns Physios sozusagen unsere Testung eigentlich abgeschlossen. Und das führt uns dann eigentlich auch zur letzten, zur Return to Competition. Das ist meiner Meinung nach dann einfach auch ein, das sieht der Trainer, das sieht der Co-Trainer, das sieht der Athletikcoach, das sieht der Sportpsychologe, das sehe ich als Physio, wenn du im Vereinssetting bist, ja, dass du hier dann einfach wirklich am Platz bist, okay, wie ist der im Mannschaftstraining integriert, geht der voll rein, schlagt die ihre Bälle voll beim Volleyball, ist die im Wildwasser, wenn ich jetzt meine Kanuten hernehme, macht die dann einen vollen Paddelschlag, geht die da voll ins Tor rein oder ist da noch Risiko da? Und das entscheidet dann einfach über dieses Return to Competition, wie der oder diejenige dann einfach auch wieder in das Spiel einsteigt. Aber wie gesagt, da gibt es auf jeden Fall noch diese zwei Phasen und die sollten auf jeden Fall einfach multidisziplinär, so wie die ganze Reha auch hier entschieden werden, in Zusammenarbeit mit Trainer, Arzt noch, Physio, Reha-Trainer, Sportwissenschaftler, Athletik-Coach, das sind so diese letzten zwei Phasen, wo wir einfach begleitend dabei sind, aber vielleicht nicht mehr so diese volle Hand drauf haben, wie vielleicht bei den ersten dreien Testungen. Das ist eigentlich so die Sache davon. Ja. Genau, also grundsätzlich die Wichtigkeit von so Return-to-Punkte-Punkte-Testungen definitiv ein Hackerl drunter, die sind super wichtig. Das ist super, dass die gekommen sind in den letzten Jahren und eben auch immer mehr in der Basisausbildung am FH auch integriert werden. Vielleicht noch nicht überall, aber bei einer weiß ich es zumindest. Das finde ich schon einmal einen richtig, richtig, richtigen Ansatz. Den brauchen wir in unserem Berufsbild, dass da einfach auch solche in der Basisausbildung dabei sind. Weiters ist ja natürlich wichtig für die ganzen Erreichung von gewissen Meilensteinen. Ist das eine super Sache, einfach auch, damit man hier schaut, okay, hab die Meilensteine erreicht, kann ich abhackern, ich kann in die nächste Phase rein. Wichtig ist mir eine individuelle Gestaltung, sowohl was den Patienten und die Patientin betrifft, als auch was die Sportart betrifft. Das ist da einfach, wie gesagt, es ist eine Arbeit, Sportanalyse machen, was sind die motorischen Grundeigenschaften, die in dieser Sportart gebraucht werden. Also nicht was, sondern welche werden zu welchem Teil gebraucht oder welche Teile davon werden wie gebraucht. Und das dann einfach auch versuchen zu integrieren. Also ich bin mir sicher, da kann man einfach auch noch sehr viel rausholen. Und das ist sicher ein spannendes Projekt dann auch. Ja. Genau, für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass einfach noch mehr in Richtung obere Extremität kommt, in Richtung mehr Wirbelsäule, dass man da einfach noch mehr Testungen Protokolle, dass sich da wirklich Leute, die auf dem Sektor wirklich viel Erfahrung haben und sich dafür auch begeistern, dass die da vielleicht auch noch mehr in Richtung Protokollen da auch arbeiten, wie man diesen Return to Sport bei eben Oberextremität, bei Wirbelsäulenverletzungen da einfach noch mehr ausführen kann. Das ist so, was für mich die Zukunft betrifft. Wie gesagt, Return to Sport ein riesengroßes Thema, eins, was man sehr individuell gestalten kann. Wichtig ist natürlich, da spielt auch die Erfahrung eine große Rolle, dass man einfach merkt, okay, was geht nicht, was würde der Test vielleicht sagen, aber der Sportler, Sportlerin schafft es vielleicht vom Kopf noch nicht so. Deshalb auch immer diese psychologische Komponente nicht vergessen und sich da vielleicht auch Unterstützung holen, wenn man selber auf dem Sektor jetzt vielleicht nicht irgendwie so Erfahrungen hat. Ja. Und genau, also wie gesagt, großes Thema. Ich finde es super spannend, dass es gekommen ist. Sollten dazu noch irgendwelche Fragen sein, gerne auch, ich kann auch gerne euch so auch meine Protokolle zukommen lassen, wenn das jemanden interessiert, wie ich das so aufbaue, ein Return to Run, Return to Activity. Ist natürlich da auch sehr untere Extremität lastig, was das betrifft, weil ich da halt sehr viele auch habe. Und bei der ganzen Oberextremität natürlich schon noch Protokolle da sind, aber ja, wie gesagt, das ist einfach noch schwierig, auch was die Testungen betrifft, wie und was, ja, also da, wie gesagt, da ist für mich noch Handlungsbedarf da. Für Unterextremität, glaube ich, sind wir schon sehr durch. Man kann, glaube ich, nur den Faktor, diese ganze Neuroplastizität, dass man das, glaube ich, noch mehr integriert in diese Testungen. Aber ich glaube, da braucht man vielleicht auch ein paar Hilfsmittel, die vielleicht gerade erst noch am Entstehen sind oder vielleicht noch erfunden werden müssen. Aber ich glaube, da ist noch eine große Lücke, die man bei diesen Return-to-Sport-Protokollen schließen kann, was diese Neuroplastizität betrifft. Ich glaube, da kann man für die Zukunft noch ein bisschen was rausholen sozusagen. Gut, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können zu meiner Ansicht von Return to Punkte-Punkte-Testungen. Hoffe, ihr habt Spaß gehabt, hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Schön, dass ihr dabei wart wieder. Wir hören uns in der nächsten Folge.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.